Ja, das Thema haben wir schon gehört. Missionsmuffel, Jona, Schiffseinsatz wider Willen. Ich habe genau geschaut, wo das OM-Schiff überall hingefahren ist. Es ist nicht nach Tarsus gefahren. Sie hatten zu viel Angst, dass Jona an Bord kommt und sie in Schwierigkeiten kommen könnten. Wir fangen also jetzt passend zur Ferienzeit mit dieser Schiffsreise an. Die nächsten vier Sonntage, also diese vier Sonntage, geht es um Jona, die vier Kapitel in dem Buch im Alten Testament. Eigentlich wäre es heute passend gewesen, dass die Kinder auch da bleiben, denn das ist ja eigentlich eine Kindergeschichte, die sicher schon jeder hier mal erzählt hat, der mitgearbeitet hat bei den Kindern. Ist wirklich eigentlich eben kein so typisch prophetisches Buch, sondern es ist eher eine Geschichte wie bei Elia und Elisa, die ja auch viele Wunder gemacht haben, die viel erlebt haben. Aber das Faszinierende ist, dass trotzdem es so eine einfache Geschichte ist, ist es ein literarisches Meisterwerk, dieses Buch. Und das können wir gleich mal am Aufbau sehen, wenn wir sehen, dass da ein System dahinter ist, wie der Autor dieses Buch aufgebaut hat. Da haben wir zuerst Jonas Auftrag und Ungehorsam, dann Jona und die heidnischen Schiffsleute, mit denen er dort zu tun hat, oder sie mit ihm besser gesagt. Und dann nächsten Sonntag Jonas dankbares Gebet im Bauch dieses Fisches. Und dann geht es nochmal von vorne los, wieder Jonas Auftrag, aber diesmal mit Gehorsam. Und dann Jona und die heidnischen Niniviten. Und dann Jonas ärgerliches Gebet. Und dann kommt der Höhepunkt des Buches, um den es eigentlich geht. Jonas Lektion über Gottes Barmherzigkeit. Das Buch ist, wie gesagt, ein literarisches Meisterwerk. Es ist eine Satire voll Ironie, voll mit Wortspielen, verschiedenen Stilmitteln, die in manchen modernen Übersetzungen nicht ganz so deutlich rauskommen. Deswegen habe ich diesmal eine etwas wörtlichere Übersetzung genommen, die Schlachter 2000. Nun, es gibt viele moderne, liberale Theologen, die natürlich der Meinung sind, dass das Buch, dass diese Geschichte keine wahre Geschichte ist, denn sowas kann ja gar nicht passieren. Und deswegen ist das nur irgendeine Fabel, ein Mythos, ein Parabel oder was immer. Aber wenn wir sehen, dass dieser Jona in 2. Könige auch schon erwähnt wird, dass er dort als Prophet aufgetreten ist und Gott dort durch ihn geredet hat, und das ist eindeutig der gleiche Jona, denn Jona ist kein häufiger Name, und auch hier wieder ist er der Sohn Amittais, der dort damals aufgetreten ist und im Nordreich Israel gewirkt hat. Ganz nebenbei, der Jona kommt übrigens aus Galiläa. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass die Pharisäer mal zu Nikodemus so ganz frech behauptet haben, forsche in der Schrift und sieh nach, kein Prophet kommt aus Galiläa, weil sie eben zeigen wollten, dass Jesus kein Prophet sein kann. Aber man merkt also auch, bei Theologen muss man prüfen und nicht einfach schlucken, was sie einem vorsetzen. Mir hat mal ein evangelischer Pfarrer hier in Österreich gesagt, kein Theologe glaubt, dass Jona je gelebt hat. Dann bin ich froh, dass ich kein Theologe bin. Ich glaube aber auch nicht, dass er recht hat, denn ich kenne viele, die das sehr wohl glauben. So, gehen wir in das Buch hinein, da sehen wir also zuerst einmal den Auftrag. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais: Steh auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rufe aus gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Das Wort des Herrn erging an Jona. Das ist eine Formulierung, die wir öfter in der Schrift finden. Das Wort des Herrn erging an Nathan, den Propheten, als er zu David gehen sollte, ging an Elia und so weiter. Das ist ein sehr häufiger Ausspruch. Aber man muss deutlich machen, das ist was anderes, als was man heute manchmal hört. Denn heute hört man auch manchmal, Gott hat mir gesagt, oder Gott hat mir gezeigt, oder Gott hat mir einen Bibelvers gegeben und so weiter. Das mag alles sein, das will ich nicht in Frage stellen, aber es ist nicht das Gleiche. Denn wenn das Wort des Herrn erging Oder wenn es an anderen Stellen heißt, Gott sprach, in Apostelgeschichte 13, da sprach der Heilige Geist, dann heißt das genau das, was es heißt. Das heißt, er hat gesprochen. Nur wenn heute jemand sagt, Gott hat mir gesagt, dann heißt es meistens nicht, Gott hat gesprochen, sondern dann heißt es meistens, ich habe ein Gefühl gehabt oder wie immer es dann beschrieben wird, aber es ist nicht das Gleiche. Also das Wort des Herrn, er ging an Jona, das war der Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Das ist so ein Beispiel von einem Ruf in die Mission. Das ist, wenn ich mit jungen Leuten über Mission rede, die häufigste Frage ist, also wie war meine Berufung, wie bin ich in die Mission berufen worden? Dann muss ich sie immer enttäuschen, ich bin nicht berufen worden und ich kenne auch niemanden, der berufen worden ist. Also ich kenne viele Missionare, aber keinen, der das erlebt hat. Das Wort des Herrn, er ging an Wolfgang, nee, habe ich noch nie erlebt. Das war was Besonderes, das war eine Ausnahme. Selbst in der Bibel ist es ganz, ganz selten, dass Gott jemand einen solchen Auftrag gibt. So manche warten auf diesen Auftrag, jetzt vielleicht eben auf das Schiff zu gehen, auf das OM-Schiff. Die Chance ist sehr groß, dass ihr den Auftrag nie kriegen werdet. Das heißt doch nicht, dass ihr nicht gehen dürft. Denn wir haben viele andere Stellen, wo deutlich wird, Mission ist auch eine Entscheidung. Genauso wie ich Mechaniker werden kann oder Millionär oder sonst was, kann ich auch Missionar werden. Ich muss also nicht darauf warten. Manche warten leider umsonst. Mir hat schon mehr als einer gesagt, ich würde in die Mission gehen, wenn ich einen Ruf hätte. Und meine Gegenfrage ist immer, würdest du zu Hause bleiben, wenn du einen Ruf hättest? Ja, natürlich. Ja, hast du einen Ruf, zu Hause zu bleiben? Nein. Ja, dann, warum gehst du dann nicht, wenn du keinen Ruf hast, zu Hause zu bleiben? Also wir brauchen weder zum Zuhausebleiben noch zum Gehen einen Ruf. Aber wenn Gott ruft, dann ist klar, dann gibt es also nur noch eine Möglichkeit. Dann müssen wir reagieren. Und das macht der Jona. Er reagiert. Gott sagt, steh auf, geh nach Ninive. Und das war doch ein größerer Auftrag, denn wir sehen, das sind also etwas über 800 Kilometer und das war nicht Autobahn. Also das war ein schon etwas größerer Auftrag. Und das Fantastische ist, Jona steht tatsächlich auf und marschiert, aber eben nicht in diese große Stadt Ninive, die hier beschrieben wird. Das ist das heutige Mosul in Irak, die zweitgrößte Stadt des Iraks. Diese Stadt wird uns in manchen geschichtlichen Erzählungen oder Überlieferungen beschrieben. Sie war wirklich groß. Es gab angeblich 1500 Türme bei der Stadtmauer. Das ist eine Rekonstruktion eines dieses Teils dieser Stadtmauer. Es muss also eine gewaltige Stadt gewesen sein. Aber es war eben nicht nur eine große Stadt, sondern auch ihre Verbrechen waren groß. Ninive war gefürchtet für ihre Grausamkeit. Die Soldaten waren bestens ausgebildet und waren unwahrscheinlich grausam. Und von da gesehen war das für Israel natürlich der Erzfeind Nummer eins. So, das war der Auftrag. Aber die Antwort Josas, eben, er machte sich tatsächlich auf, aber halt leider in die falsche Richtung. Er machte sich auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Das war noch weiter als 800 Kilometer, allerdings nicht zu Fuß, sondern er wollte da eben das Schiff nehmen. Das Tarsis ist wahrscheinlich das heutige Tartessos und wir sehen das in der Karte. Das ist also westlich vom Gibraltar. Das war damals das wirklich absolut äußerste Ende der bekannten Welt. Hätte er die Karibik schon gekannt, dann hätte er ein Schiff in die Karibik genommen, das wäre dann noch weiter gewesen. Aber das war das, alles was damals bekannt war, weiter westlich gab es nichts mehr. Da war dann das wirklich Ende der Welt. Und er flieht, um von dem Angesicht des Herrn wegzukommen. Das ist natürlich interessant, dass er von dem Angesicht des Herrn weg will, der ihm das gerade diesen Auftrag gegeben hat. Ich habe gesehen, eine Kinderseite von der evangelischen Kirche in Deutschland, die überschreiben diese Geschichte mit der mit dem Satz, ein Vogel macht die Fliege, denn Jona heißt Taube übersetzt. Und also die Taube hier macht die Fliege, das heißt, sie flieht. Vor dem Angesicht des Herrn, obwohl Jona ganz sicher Psalm 139 kannte, denn der ist ja von David geschrieben, also der war schon ein paar hundert Jahre bekannt. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Das war Tarsis, das äußerste Ende des Meeres. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Hier sehen wir, dass es möglich ist, das Wort Gottes zu kennen und trotzdem nicht danach zu leben. Trotzdem er das eigentlich wissen musste, es ist unmöglich, vor dem Angesicht des Herrn zu fliehen, versucht er es trotzdem und denkt, er wird der Erste sein, der das schafft. Und so ging er nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Wir haben erst gelesen, er wollte nach Tarsis fliehen, er geht zum Hafen und siehe da, Gott hat seinen Weg bestätigt. Da liegt gerade ein Schiff, da fährt sicher nicht jeden Tag ein Schiff nach Tarsis. Da ist gerade ein Schiff, das nach Tarsis fährt. Das könnte man doch als Bestätigung sehen, dass Gott dahinter steht. Aber es war ihm kein Zeichen, dass er auf dem richtigen Weg war. Und er bezahlt sein Fahrgeld und ging hinunter in das Schiff, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Nochmal weg von dem Angesicht des Herrn. Er muss dafür bezahlen. Ganz nebenbei, Ungehorsam kostet immer etwas. Und zwar immer mehr als Gehorsam. Auch wenn es auf den ersten Blick bequemer aussieht. Nun, die Frage ist natürlich, wieso will Jona absolut nicht nach Ninive gehen? Wieso flieht er in die entgegengesetzte Richtung, so weit weg, wie er kann? Denn ja, Ninive gehörte nicht zu Israel, aber er war nicht der einzige der Prophet, der je ins Ausland gegangen ist. Wie gesagt, Ninive war bekannt für seine Grausamkeit. Ninive war der Erzfeind Israels. Und am Ende des, Gegenende des Buches, sagt er Gott, warum er geflohen ist. Im Kapitel 4, Vers 2, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Wie schrecklich. Er wusste, Gott ist ein barmherziger Gott. Und was er gefürchtet hat, ist also, dass Gott, wenn er Ninive warnt, dass Gott dann barmherzig ist. Und er dachte, es kann nichts Besseres passieren, als wenn Gott Ninive vernichtet. Er wollte das verhindern. Er wollte dem zuvorkommen, indem er nach Tarsis entflieht. Nun, er steigt aufs Schiff, sie fahren los und dann sehen wir die Antwort Gottes. Aber der Herr warf einen großen Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Ein Kommentator, das ist leider nur im Englischen, sagt das so schön, the ship became a nervous wreck. Das Schiff wurde ein nervöses Wrack. Es drohte zu zerbrechen. Es war also eine schlimme Situation. Eines dieser Wortspiele, die Jona hier oder der Autor des Buches verwendet, ist das Wort groß. Das kommt 14 Mal in diesem kurzen Buch vor. Wir haben gleich am Anfang die große Stadt Ninive. Dann haben wir jetzt hier den großen Wind und den großen Sturm. Und dann später sehen wir die große Furcht. Und dann kommt der große Fisch. Und am Schluss kommt eben, was Jona gerade gesagt hat in Vers 2, die große Gnade. Gott warf einen großen Wind auf das Meer. Warum das so komisch ausgedrückt wird, werden wir auch noch gleich sehen. Das war die Antwort Gottes auf Jonas Flucht. Dann betrifft das natürlich die Matrosen, die Angst der Matrosen. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgegangen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Ja, es war doch ein Stück Wanderung auch bis zum Hafen. Und also er war müde und erschöpft. Auch hier haben wir wieder ein Wortspiel, das etwas bedeutet. Zuerst steht, er ging hinab nach Jaffo. Das ist geografisch gesehen, Jaffo ist die Hafenstadt in Israel, wo immer er gewesen ist, das war halt höher gelegen. Also von da gesehen war es wörtlich, er ging hinab nach Jaffo. Und dann heißt es, er ging hinab in das Schiff. Modernere Übersetzungen sagen, er stieg ein. Aber wörtlich dort, er ging hinab in das Schiff. Und dann heißt es nochmal ausdrücklich, er ging hinab in den untersten Schiffsraum. Also immer noch eine Stufe weiter, hinabgehen. Und das Wort hinabgehen ist auch ein Ausdruck, der verwendet wird für die Totenwelt. Ein Euphemismus, eine beschönigende Beschreibung. Und in Kapitel 2 lesen wir dann von ihm, dass er sagt, er ist hinabgestiegen in das Totenreich. Flucht vor Gott geht immer bergab. Und es geht endlich in Wirklichkeit in das Totenreich. In dem Fall hat Gott ihn wieder herausgeholt, aber das ist der vorgegebene Weg, wenn wir denken, wir können vor Gott fliehen. In Hiob 2,7 heißt es auch, ich ging hinunter bis zu den Fundamenten der Berge und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Nee, das ist nicht, das ist Jona 2,7, nicht Hiob. In Hiob gibt es auch einen Vers. Diese Szene, oben der gewaltige Sturm und der Jona schläft selig, das erinnert uns ja auch ein bisschen an Matthäus 8. Als die Jünger auf dem See Genezareth waren, und dann heißt es auch, plötzlich brach auf dem See ein großer Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Aber wir kennen natürlich den Unterschied. In dem Fall sind die Jünger gegangen und haben Jesus geweckt, so wie dann jetzt der Jona gleich geweckt wird. Aber der Unterschied ist natürlich, dass Jesus nicht der Grund war für diesen Sturm, sondern da war der Grund, dass Gott seine Herrlichkeit zeigen wollte, indem Jesus den Sturm stillt, was dann allerdings hier ja auch noch wieder passiert. So, der Jona schläft, alle anderen schreien zu ihrem Gott, nur der Jona, der den wahren Gott kennt, schläft. Und deshalb kommt die Aufforderung, der Schiffskapitän kam zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Auch hier wieder ein Wortspiel, nämlich steh auf, rufe. Das ist Gott, was Gott am Anfang gesagt hat zu Jona. Steh auf, geh nach Ninive und rufe aus die Botschaft, die ich dir gegeben habe. Und der Kapitän sagt ihm die genau gleichen Worte. Steh auf, rufe deinen Gott an. Warum? Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Die anderen haben ja alle schon ihre Götter angerufen. Damals hatte ja jede Nation, manchmal jede Stadt ihren eigenen Gott oder mehrere Götter. Die haben alle ihre Götter angerufen und offensichtlich hat es nichts geholfen. Der Sturm ist nicht weniger geworden und deswegen sagt er, naja, jetzt einen gibt es noch, der hat seinen Gott noch nicht angerufen. Vielleicht ist das der richtige Gott, der hier zuständig ist. Und er soll diesen Gott anrufen. Während er da unten ist und mit dem Jona redet, haben die oben eine bessere Idee und es kommt zu dieser Auslosung. Die sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das in der Bibel lesen, dass ein Schuldiger gesucht wird und durch Los gefunden wird. Wir erinnern uns an die Israeliten, wie sie nach dem Sieg über Jericho gegen Ai kämpfen und dann gegen diese kleine Stadt verlieren sie und 36 Israeliten kommen ums Leben. Und dann sagt Gott auch, es gibt Sünde unter euch. Und sie werfen das Los und das Los fällt genau auf Achan. Oder dann viel später, zur Zeit Sauls, hat Saul einen Fluch ausgesprochen, dass niemand von dem Honig essen soll in diesem Kampf. Und der Jonathan hat das aber nicht gewusst und hat davon gegessen. Und wieder werfen sie Lose. Und in dem Fall kurz und bündig, das Volk auf einer Seite, Saul und Jonathan auf der anderen. Und das Los fällt auf Saul und Jonathan. Und dann ein zweites Mal und dann fällt es auf Jonathan. Das ist kein Zufall. Denn Sprüche sagt uns schon, Menschen werfen das Los, aber die Entscheidung kommt vom Herrn. Und so hat Gott damals oft das Los gebraucht, um eine Entscheidung zu zeigen. Das haben dann später manche Christen übernommen noch und haben gedacht, sie können so sich eine Personalabteilung in der Missionsgesellschaft sparen, indem man einfach lost, wer in die Mission geht und wer nicht. Das war ganz praktisch bei Zinzendorf. Es gab dann drei Lose, nämlich Ja, Nein, Warte. Und die ersten zwei Freiwilligen haben sich gemeldet und es wurde gezogen. Der eine hatte ein Ja, der andere hatte ein Nein, also der musste bleiben, der andere durfte gehen. Das haben dann manche noch in anderen Lebensbereichen auch verwendet. Ein Wesley wollte so feststellen, ob er die Frau, die er liebte, heiraten soll. Und er hat ihm auch Ja, Nein und Warte. Hat leider Nein gezogen und hat sie daraufhin nicht geheiratet. Er hat später die andere geheiratet, da hat er dann nicht mehr gelost. Aber ich sage immer, heute sind die Leute schlauer geworden. Also die Jugendlichen, die schreiben nicht mehr, sie schreiben noch drei Zettel, aber nicht mehr Ja, Nein und Warte, sondern sie schreiben halt dann Inge, Susi und Gabi. Und dann ist es sicherer. Aber ich denke, es ist klar, dass wir heute so nicht mehr die Entscheidungen treffen, dass wir den Schuldigen so suchen. Aber damals hat das so funktioniert. Gott hat das bestätigt für diese Heiden. Und so kommen sie jetzt natürlich zu Jona und sagen, sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Das sind entscheidende Fragen. Was wirklich gefragt wird, ist, welchen Gott verehrst du? Das ist interessant. Aus welchem Land er ist, ist ja so nicht wichtig. Aber wenn man weiß, aus welchem Land er ist, dann weiß man, welchen Gott er verehrt. Und ob jetzt das eben der Gott ist, den man jetzt anrufen muss, ob der etwas tun kann. Das ist die Frage nach dem lokalen Gott. Und so antwortet Jona und sagt, ich bin ein Hebräer, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Er sagt hier, ich verehre einen Gott, das ist kein lokaler Gott. Das ist keiner, der halt nur für eine gewisse Stadt zuständig ist, sondern das ist der Gott des Himmels, der über allen Göttern steht und der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das heißt, der das Meer und das Trockene beherrscht. Das ist wieder Ironie hier. Er weiß, dass Gott das Meer beherrscht und trotzdem denkt er, er kann über dieses Meer vor Gott fliehen. Und er sagt, er fürchtet diesen Herrn, diesen Gott. Aber wieder müssen wir sagen, das ist nicht genug. Denn in 5. Mose heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen. Und ich denke, dass auch da Jona nicht unbedingt der Letzte war, dem das so gegangen ist. Und dass es auch heute noch Menschen gibt, die sagen, ja, ich fürchte den Herrn, ich eben singe Loblieder im Gottesdienst und so weiter. Aber mit dem Dienen ist es dann nicht mehr so weit her. Und dann entstand natürlich Aufregung, denn es war jetzt offensichtlich, diese lokalen Götter, die sie alle verehrt haben, die waren nicht zuständig, sondern da ist einer, der verehrt den obersten aller Götter, den einzig wahren Gott in Wirklichkeit, und der flieht vor diesem Gott. Undenkbar. Für die Heiden undenkbar. Das ist faszinierend, wie oft das passiert. Dass Heiden besser wissen als wir Christen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Und was akzeptabel ist und was nicht akzeptabel ist. Für die war völlig klar, wenn das der Gott des Himmels ist, dann kannst du doch nicht vor ihm fliehen. Ist doch völlig undenkbar. Was hast du denn getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Das ist das vierte Mal, dass hier das Angesicht des Herrn erwähnt wird, von dem er floh. Von David heißt es an einer Stelle, er suchte das Angesicht des Herrn. Und Petrus zitiert aus dem Psalmen und sagt, die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, seine Ohren hören auf ihr Flehen, aber das Angesicht des Herrn ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Also auch wenn er flieht, der Jona, das Angesicht des Herrn ist gegen ihn gerichtet in diesem Fall. Und das wusste Jona. Und so fragen sie ihn eben, was sollen wir mit dir machen, damit uns das Meer in Ruhe lässt, denn das Meer tobte immer schlimmer. Es war ihnen klar, sie wussten, was ihre Götter verlangen, welche Opfer. Aber sie kannten ja diesen Gott nicht und deswegen war Jona der Einzige, der ihnen helfen konnte. Er war der Einzige, der sagen konnte, was für ein Opfer verlangt dieser Gott von uns und dass das Meer wieder ruhig wird. Und Jona wusste Bescheid. Er wusste Bescheid, dass er den Tod verdient hat und dass Gott hinter ihm her war. Und so sagt er, werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Das Faszinierende ist, diese Heiden sagen nicht, na, das ist eine gute Idee, nichts leichter als das, sondern sie suchen einen Ausweg. Sie rudern mit aller Kraft, um an das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Wir hatten am Anfang schon so riesige Angst, und jetzt wird es immer schlimmer. Sie wollten das Ufer erreichen. Wir wissen also nicht, ob sie noch gar nicht weit weg vom Ufer waren, oder es könnte sein, dass sie am Land entlang gesegelt sind. Aber auf jeden Fall wollten sie das Ufer erreichen. Warum? Sie wollten den Jona loswerden. Es war ihnen klar, dieser Sturm ist wegen Jona. Und wenn sie das Ufer erreichen, dann können sie Jona raussetzen und dann können sie ganz gemütlich wieder weiterfahren. Denn sie hatten ein Dilemma. Es war ihnen klar, dass unschuldiges Blutvergießen, also jemand zu töten, das wird auch die Rache der Götter auf sie ziehen. Und von daher gesehen sehen wir dann, dass sie dann eben sagen, dass sie jetzt nicht mehr zu ihren Göttern rufen, sondern zu diesem Herrn rufen und sagen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Das heißt, sie merken, okay, Gott will dieses Opfer. Gott will den Tod des Jona. Aber das heißt nicht, dass sie das Recht haben, ihn den Fischen zu füttern. Und so stehen sie in diesem Dilemma und sie sagen, Herr, okay, du willst, dass er stirbt, aber wir waren es nicht. Rechne uns dieses Unrecht nicht an, dieses unschuldige Blut. Denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Die waren in ihrer Gotteserkenntnis weiter als manche Christen. Dass Gott nur tut, was ihm wohlgefällt. Dass alles, was er tut, ihm wohlgefällt. Psalm 135 heißt es, alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er. Im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Denn wenn er etwas tun würde, was ihm nicht gefällt, dann wäre es ja ein Widerspruch in sich selbst. Wobei man dazu sagen muss, dass es dann auf der anderen Seite wieder Dinge gibt, wo die Bibel sagt, der Herr hat nicht gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass er sich bekehre und lebe und trotzdem sterben ein Gottloser. Gottes Gemütsbewegungen, Gottes Emotionen sind zu groß für uns, dass wir das alles in einen, alles zusammenbringen. So, sie haben zuerst zu ihren Göttern gerufen, aber sie haben jetzt die Macht Jahwes anerkannt und haben es dann getan. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Das, wieder denken wir an die Jünger, die sind aus dem Staunen nicht rausgekommen. Wer ist dieser Mann, in dem Fall Jesus, der einfach durch ein Wort und das Meer ist plötzlich völlig still. Das gibt es nicht. Und so ähnlich hier, der Jona verschwindet im Wasser und schlagartig hört der Sturm auf. Die Wellen legen sich und sie sehen aus erster Hand, dass es wirklich Jahwe war, der hier gehandelt hat. Ganz nebenbei, auch hier haben wir wieder nochmal ein Wortspiel gehabt. Am Anfang hieß es, Gott warf einen Sturm auf das Meer. Dann haben die Matrosen ihre Geräte über Bord geworfen und dann sagt Jona, ihr müsst mich werfen und am Schluss tun sie es und sie werfen. Gott wirft den Sturm, die Matrosen werfen Jona. Und die Auswirkung? Da bekamen die Männer große Furcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Am Anfang, als nur der Sturm war, da lesen wir nur von der Furcht. Sie fürchteten sich, diese Schiffsleute. Und dann, als Jona ihnen sagt, wer er ist und was er macht, dass er vor Gott flieht, vor dem Gott des Himmels und der Erde, dann lesen wir von ihrer großen Furcht. Da gerieten die Männer in große Furcht. Und nachdem Jona vom Fisch geschluckt ist und plötzlich Windstille eintritt, dann kommt die große Ehrfurcht. Es ist das gleiche Wort, aber es wird dann mit Ehrfurcht übersetzt. Wörtlich auch genauso die große Furcht. Da bekamen die Männer große Furcht vor dem Herrn. Aber das ist jetzt eine andere Furcht. Das ist jetzt eben richtig übersetzt mit Ehrfurcht. Das ist die Geschichte, die bekannte Geschichte des Jona. Und vielleicht noch ganz am Schluss kurz ein paar Anwendungen. Das erste, denke ich, ist offensichtlich, Flucht ist zwecklos. Sollten wir wissen, Gott ist allgegenwärtig. Gott, wie der Psalm 139 sagt, er sieht uns, er weiß alles. Flucht ist zwecklos. Das Schöne ist, wenn wir fliehen, so wie ein Jona, wenn wir ungehorsam sind, das ist nicht das Ende, sondern das ist wie bei einem Navigationsgerät. Das kennt ihr sicher, wenn ihr da eben nicht rechts abbiegt, sondern geradeaus fahrt, dann sagt diese freundliche Stimme, die Route wird neu berechnet. Das heißt, das Navigationsgerät sagt einem, ich bringe dich trotzdem dahin, wo du hin willst, aber es wird länger dauern. Und da kann man also nochmals, da kann man so viel, also ich sage immer, die sind eindeutig Christen, diese Navigationsgeräte, die sind sowas von geduldig. Es ist völlig egal, wie oft man falsch fährt. Sie werden nicht lauter, mit völlig gleicher Stimme sagen sie wieder, wenn möglich, bitte umkehren. Und sonst, die Route wird neu berechnet. Das macht der Heilige Geist bei uns am laufenden Band. Wir biegen falsch ab. Und er sagt nicht nur, das war's, jetzt lasse ich dich in ein Unglück rennen, sondern er berechnet die Route neu. Es ist halt dann ein kleiner Umweg über so die Ecke vom Mittelmeer im Fisch. Wissen noch nicht genau, wo er ihn wieder ausgespuckt hat, aber es war auf jeden Fall ein Umweg. Aber Gott bringt ihn trotzdem an sein Ziel. Das zweite ist, Ungehorsam hat Konsequenzen. Wie gesagt, es kostet was. Für die Schiffsfahrt musste er zahlen. Andere wäre zu Fuß kostenlos unterwegs gewesen. Aber es hat immer Konsequenzen. Auch wenn es am Anfang scheint, dass alles klappt. Wie gesagt, das Schiff war da. Er wollte nach Tarsis und siehe da, es lag ein Schiff im Hafen, das nach Tarsis fuhr. Scheint so, als würde Gott seinen Weg bestätigen. Aber da dürfen wir nie drauf reinfallen. Das ist nie eine Bestätigung. Wenn Gott uns einen Auftrag gegeben hat, er ändert seine Meinung nicht. Und er sagt nicht, ach, naja, okay, du willst nicht nach Ninive, ich verstehe es. In Tarsis ist es viel schöner, Stierkämpfe zuschauen und am Strand liegen. Nee. Ungehorsam hat Konsequenzen. Und zwar nicht nur für einen selbst, sondern sehr oft auch für andere. In diesem Fall für die Matrosen. Die haben ihre ganze Schiffsausrüstung verloren. Ist auch keine Kleinigkeit. Haben fast ihr Leben verloren. Und wir denken nochmal an Achan. Sein Ungehorsam hat 36 Israeliten das Leben gekostet. Unser Ungehorsam hat Konsequenzen. Gott ist souverän. Er regiert über alles. Das ist sowas, so ein roter Faden, der durch dieses Buch geht. Wir finden den Sturm, der Gott gehorcht. Jeder Sturm ist einer, der Gott gehorcht. Dann kommt der Fisch, den Gott schickt, der gehorcht. Und zwar zweimal. Einmal, indem er ihn schluckt und dann ja eigentlich 3 Tage lang, indem er ihn drin hält. Er hat sicher öfter Brechreiz gehabt. Und nach 3 Tagen spuckt er ihn wieder an die richtigen Stelle ans Land. Der Fisch gehorcht. Und dann später finden wir den Rizinus, die Rizinusstaude, die in einer Nacht wächst. die Gott gehorcht. Und dann der Wurm, der kommt und die Rizinusstaube ansticht und der Wurm gehorcht. Und dann lesen wir der Ostwind, den Gott schickt. Alles in diesem Buch gehorcht Gott. Nur Jona nicht. Der Prophet, der Einzige, der Gott persönlich kannte, gehorchte nicht. Und da wird deutlich, dass Gottes Problem oft wir sind. Nicht die Heiden. Wir werden es ja dann später sehen. Die Nineviten haben sofort das Evangelium angenommen. Die Matrosen haben Gelübde abgelegt, haben geopfert, haben diesen Herrn als den Souveränen anerkannt. Alle gehorchen, alle tun es. Nur der Prophet, der Gott kennt, der tut es nicht. Gottes Problem sind wir, oft wir. Denken wir auch im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, wie schwierig war es für Gott, den Petrus dazu zu kriegen, dass er den Heiden das Evangelium sagt. Dem Cornelius, dem braucht er nur einmal sagen, geh und schick und hol den Petrus. Und sofort, am gleichen Tag, schickt er seine Diener los. Petrus, er muss erst 3 Visionen sehen und dann muss der Heilige Geist ihm sagen, da stehen unten ein paar Leute, die wollen zu dir, und geh mit ihnen mit, ich habe sie geschickt. Und dann geht er zögernd mit und dann weiß er immer noch nicht, was er soll. Und dann erst, als er dort ist und der Heilige Geist auf alle fällt im Prinzip, dann merkt er erst, was Gott mit ihm vorhatte. Gottes Problem sind oft wir. In Ezekiel 22, 30 heißt es, ich hielt Ausschau nach einem unter ihnen, der die Mauer schließt und vor mir für das Land in die Bresche springt, damit ich es nicht zerstöre. Aber ich fand niemand. Sein Vers, wo deutlich wird, wie es Peter schon gesagt hat, nicht alle können jetzt aufs Schiff gehen, aber Gott sucht Leute, die in die Bresche springen. Das heißt, die im Gebet eintreten für ihr Land oder für andere Länder, für andere Völker, für andere Menschen. Und Gott sagt zu Israel, aber ich fand niemanden. Stellen wir uns vor, der Jona wäre nicht nach Ninive gegangen. 40 Tage später wäre Ninive untergegangen. 120.000 Menschen wären ums Leben gekommen, wenn Gott nicht jemand findet. Und dann, wie gesagt, das Wichtigste im Buch Jona, Gottes Barmherzigkeit. Er ist barmherzig mit sogar dem Jona. Einem Jona, der sich mehr Sorgen macht um einen Blumentopf als um 120.000 Menschen, um eine große Stadt. Gott ist barmherzig mit der Stadt. Er vernichtet sie nicht, zumindest dann nicht, später schon. Er ist barmherzig mit den Matrosen. Er ist barmherzig mit Jona. Er ist barmherzig mit uns. Denn Jesus ist nicht in die Welt gekommen, sagt er, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. So, wenn heute jemand hier ist, der diese Barmherzigkeit noch nicht selbst erfahren hat. Jesus ist da und bietet auch dir diese Hand an. Er sagt auch dir im Prinzip 40 Tage und dann wirst du untergehen. Aber nicht um Angst zu machen, sondern um dazu zu bringen, dass wir Buße tun und dass wir zu ihnen zurückkehren. Und uns, die wir Jesus kennen, den Jüngern hat er mal gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Damit eben diese Barmherzigkeit zu anderen Menschen kommt. Dass wir den Auftrag erkennen. Er wird wahrscheinlich nicht heißen, geh nach Ninive. Aber er kann heißen, geh zu deinem Nachbarn, geh zu deinem Arbeitskollegen. Und die Frage ist, sind wir auch Missionsmuffel? Oder sehen wir die Menschen um uns herum, wie Gott sie sieht? Und das Buch endet ja mit dieser Frage, sollte ich nicht Mitleid haben mit dieser großen Stadt? Gott hat Mitleid mit Wales. Und das Outreach wird eine Möglichkeit sein, wo wir mitmachen können. Aber wie gesagt, jeder von uns ist an einer Stelle gefordert, dass wir Botschafter dieser Barmherzigkeit Gottes sind. Und sie nicht nur für uns wollen. Wir sollen gerettet sein, das ist richtig. Aber Gott möchte uns gebrauchen, um andere zu retten. Amen.